Und wenn dann Insekten auf der Leiche sind, dann können wir mit Hilfe der Insekten diesen Todeszeitpunkt noch mehrere Wochen lang versuchen einzugrenzen.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im PTA-Funk, Professor Jens Ament, mit dem ich über Insekten, Leichen und was beide miteinander zu tun haben, spreche. Seien Sie gespannt. Wenn Ihnen unser Podcast PTA-Funk gefällt, freuen wir uns über ein Abo oder ein Like. Unsere Website ist direkt unter dem Podcast verlinkt. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Herr Professor Ament. Guten Morgen, Jens.
Guten Morgen, Julia.
Du bist mein erster Professor im Podcast.
Hoffentlich nicht der letzte.
Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle mit Sicherheit einer der sehr interessanten Gäste, die wir haben. Ich stelle dich mal kurz vor. Ja. Du bist Professor am Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt für die insektenkundliche Begutachtung von Tötungen und unklaren Todesumständen zuständig. Das habe ich jetzt abgelesen. Das merkt man auch, weil mit sowas befasse ich mich eigentlich sonst nicht, aber du. Und du lehrst und forschst zum Thema forensische Entomologie an der Universität Frankfurt.
Ja.
Von Haus aus bist du Biologe. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Erklär uns doch mal, was ist das eigentlich, forensische Entomologie?
Naja, du hast schon so ein bisschen in der Einführung erwähnt, um was es da eigentlich geht, also Tötung, unklare Todesumstände. Tatsächlich ist es aber so, wenn man Insektenkunde, das verbirgt sich hinter der Entomologie, forensisch bearbeiten will, dann habe ich schon die originellsten Anfragen bekommen hier in den letzten 20 Jahren. Ich habe Flohstiche identifizieren müssen. Ich habe Insekten, die aus dem Dachstuhl abgesammelt worden sind, als Mehlwürmer identifizieren müssen. Da ging es darum, dass jemand den Hausbesitzer vorspielen wollte, dass er Schädlinge im Holz hat und für 10.000 Euro dann seinen Dachstuhl renovieren wollte. Und die Polizei hat das dann eben hier vorbeigebracht und gesagt, guck mal, das sind doch keine Holzschädlinge, oder? Und dann war das eben Tierfutter aus dem Zoohandel. Also all das habe ich auch schon gemacht tatsächlich. Also auch das ist irgendwie forensische Entomologie. Also alles, was mit Insekten zu tun hat und bei kriminalistischen Fragestellungen relevant ist, das kommt manchmal zu mir auf den Tisch. Aber wie du schon gesagt hast, ich arbeite in der Rechtsmedizin und da ist es eben so, dass es viel um Leichen geht. Und die Rechtsmedizinerinnen, die Rechtsmediziner, meine Kollegen haben ganz klar Probleme, wenn es darum geht, einen Todeszeitpunkt einzugrenzen, der länger als 1-2 Tage zurückliegt. Und wenn dann Insekten auf der Leiche sind, dann können wir mit Hilfe der Insekten diesen Todeszeitpunkt noch mehrere Wochen lang versuchen einzugrenzen. Und wenn du dir überlegst, dass wir etwa 10% der Leichen, die hier in Frankfurt im Jahr obduziert werden, dass etwa 10% dieser Leicheninsektenbefall haben, dann ist das durchaus eine relevante Fragestellung.
Ich habe jetzt immer gedacht, alle Leichen hätten Insektenbefall. Korrigiere mich. Und was
ist, ja? Das ist, jetzt muss ich als Entomologe, als Insektenkundler sagen, leider nicht, Julia.
Ja, ich verstehe.
Das ist letztlich der Tatsache geschuldet, dass viele Leichen so schnell gefunden werden, schneller als sie eben ein Insekt, eine Fliege zum Beispiel finden kann. Also dass wir haben ja Unfallopfer, wir haben Leute, die eben auf der Straße tot umgefallen sind und eigentlich zu jung dafür gewesen sind. Man will also verstehen, warum die tot sind und dann sind da einfach keine Insekten dran.
Es sind dann eher die unklaren Todesumstände oder die Morde wahrscheinlich.
Genau.
Die es dann so interessant machen.
Richtig. Und auch bei den Tötungen ist es ja oftmals so, was weiß ich, es gibt vielleicht einen Schusswechsel im Hauptbahnhofsviertel, im Rotlichtmilieu oder so. Also sprich, jemand ist dabei quasi, es gibt Zeugen, dass da was passiert ist, die Polizei kommt dazu und die wird dann schneller sein als meine Insekten. Aber wenn jemand eben zum Beispiel längere Zeit in der Wohnung liegt, bevor er gefunden wird, oder wenn jemand umgebracht wird und in den Wald geworfen wird, dann sind eben meine Vertrauten, die Fliegen zum Beispiel, schneller als die Polizei und schon drauf gewesen.
Also jetzt sage ich mal, du bist der Herr der Fliegen, ja?
Ja, das ist auch, wir hatten ja kurz vorher über deinen Kleingarten und den Giersch geredet, und da hast du mich beschimpft, dass ich dir auch vorschlage, ihn zu essen. Also du es schon tausendmal gehört hast, tatsächlich ist der Herr der Fliegen auch schon so etwas, was mir immer wieder gerne angehängt wird. Aber na gut, mit solchen Titeln Kommissar Schmeißfliege etc. kann man leben.
Oh, und der Kommissar Schmeißfliege finde ich jetzt eigentlich ein bisschen, das finde ich nicht gut. Nein, das gefällt mir nicht. Da fällt mir jemand anderes ein, aber den wollen wir jetzt hier nicht nennen. Jetzt sag mir doch mal, also wie muss ich mir das vorstellen? Die Polizei findet eine Leiche oder einen toten Körper und ruft dich dann und sagt, Herr Professor Arment, wir brauchen Sie, hier krabbelt es. Wir wissen aber nicht, wie lange schon.
Genau, also wir sind schon dankbar, wenn die Polizei weiß, dass sie mit Insekten was anfangen kann. Das ist nicht immer so, weil du kannst, du kannst dir vorstellen, deine Hörer können sich das vorstellen, so eine Leiche ist jetzt durchaus eklig. Also sprich, es tummelt sich einiges auf diesem toten Körper. Viele Jahre lang war das eigentlich eher störend und wurde entfernt, bevor man dann angefangen hat, sich Gedanken zu machen, können wir das nicht auch für irgendwas verwenden. Aha. Aber normalerweise ist es so, wie du sagst, das ist richtig. Die Polizei oder auch eine Rechtsmedizin in einem anderen Ort Deutschlands wird mich anrufen und von dem Fall erzählen und sagen, dass da Insekten drauf sind und dass man jetzt gerne Informationen zum Todeszeitpunkt hätte. Und dann kommt das Ganze zum Rollen. Wenn das hier in Frankfurt stattfindet, fahren wir entweder selber zum Leichenfundort, wenn die Leiche da noch ist, und sammeln dort Insekten ab. Machen dann aber auch noch weiter, weil wir wesentlich besser und in Ruhe an dem Körper arbeiten können, wenn er auf dem Obduktionstisch liegt, sobald die Leiche in die Rechtsmedizin gebracht worden ist. Also wir sammeln dann unsere Insekten ab und schauen uns genau an, was sich da so getummelt hat, und bestimmen dann die Insekten. Das ist der erste Schritt. Wir müssen rausfinden, welche Insektenart es ist. Denn Fliege ist nicht gleich Fliege. Wir müssen rausfinden, welche Fliegenart es ist, und dann ist der nächste Schritt, herauszufinden, unter welchen Temperaturbedingungen die groß geworden sind.
Und das sind zwei Aufgaben. Ah, okay. Und daraus, also aus den Erkenntnissen, die ihr daraus gewinnt aus der Bestimmung, könnt ihr dann etwas über den Todeszeitpunkt sagen. Stelle ich mir das richtig vor?
Korrekt. Was wir machen ist, wir bestimmen das Alter der Insekten. Wir sagen also, wie alt die Fliegenmade ist. Und wenn die älteste Fliegenmade auf der Leiche zum Beispiel 10 Tage alt ist, dann ist der Mensch mindestens 10 Tage tot. Wir sagen also eigentlich in unserem Gutachten, seit wann der Mensch mindestens tot ist. Also in meinem Beispiel eben 10 Tage. Er ist dann nicht 9 Tage, nicht 8 Tage tot, sondern 10 Tage. Wir können aber nicht ausschließen, dass der Mensch schon 12 Tage, 15 Tage tot ist und die Fliegen oder andere Insekten ihn eben erst später gefunden haben.
Gefunden haben, ja. Mhm.
Und das heißt, ich sträube mich also immer so ein bisschen explizit in den Begriff Todeszeitbestimmung zu verwenden, weil wir eigentlich eine Altersbestimmung an den Insekten machen und daraus schließen, seit wann der Mensch mindestens tot ist.
Verstehe. Und helfen denn die Insekten noch bei anderen Fragen, oder geht es, also ich vermute mal, dass sie noch bei anderen Fragen helfen können. Sonst hätten wir die Frage nicht.
Ja, es ist schon das Wichtigste eigentlich, die Todeszeit. Aber es tatsächlich können Insekten auch so ein bisschen was über den Ablauf der Tat verraten. Also sprich so ein bisschen was über diesen Modus operandi. Also wie ist das Ganze abgelaufen? Wir haben gerade aktuell einen Fall gehabt, wo es keine Leiche mehr gegeben hat. Also die Leiche entsorgt worden ist. Der Keller ist gereinigt worden, in dem sie gelagert worden ist. Aber es wurden diverse Insektenüberreste gefunden. Und das war ein starkes Indiz dafür, dass da Aas gelegen hat. Im optimalen Fall kann man mit diversen Tricks vielleicht sogar rausfinden, dass diese Insekten sich in einer menschlichen Leiche entwickelt haben. Wir haben einen anderen Fall gehabt, wo es darum ging, nachzuweisen, dass dieser Körper, bevor er am späteren Fundort platziert worden ist, an einem anderen Ort zerteilt worden ist. Leider Gottes passiert sowas. Also jemand wird umgebracht im Freien, wird irgendwo zerteilt, dann in Plastiktüten gepackt und dann entsorgt. Und wir konnten mit Hilfe der Insekten rausfinden, an welchem Ort die Zerteilung passiert ist, bevor es dann zum späteren Fundort gegangen ist. Also wir können verschiedene Informationen, wie was abgelaufen ist, eine postmortale Verlagerung zum Beispiel, können wir der Polizei auch mitteilen. Es geistert auch immer noch die Idee rum, dass man vielleicht so ein bisschen was über Vergiftungen des Menschen oder Drogenkonsum des Menschen zu Lebzeiten mithilfe der Insekten herausfinden kann, die ihn aufgefressen haben, als sie Leiche war. Mhm. Das ist die sogenannte Entomotoxikologie. Das schlägt dann so ein bisschen doch eine Brücke zur Pharmazie wieder vielleicht.
Richtig.
Man kann also theoretisch und manchmal auch praktisch in zum Beispiel Schmeißfliegenmaden Kokain nachweisen oder irgendwelche Schlafmittel oder irgendwelche anderen Medikamente. Wir hatten zum Beispiel eine Leiche gehabt, die schon 2-3 Jahre draußen gelegen hat, wo man nur noch Skelettreste gefunden hat, aber eben auch noch Überreste von Insekten, die sich an diesem toten Körper entwickelt haben. Das war eine Frau gewesen, die sich wahrscheinlich umgebracht hat. Es war also keine Tötung. Und die war, als man sie identifiziert hat und wusste, wer es ist, die war sehr krank gewesen und musste einen bestimmten Medikamentencocktail regelmäßig zu sich nehmen. Und diesen Medikamentencocktail, ich kann mich allerdings jetzt ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was das genau gewesen ist, konnte man in den Resten der Insekten nachweisen, die da eben an diesem Fundort schon seit 2-3 Jahren lagen. Also manchmal können die Insekten auch toxikologische Informationen liefern zur Geschichte des Menschen, der da eben als Leich liegt.
Das hört sich wirklich total spannend an. Was
ist
du
es
da
auch?
Machst. Ist es
ja.
auch, ne? Ja,
ja,
glaube ich
es
dir.
Es ist wirklich so ein bisschen die Ermittlungs- und Spurensuche, die Ermittlungsarbeit, die es besonders interessant macht.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen von den Morden oder den unklaren Todesumständen weggehen. Es gibt ja in der Medizin auch zum Beispiel die Wundbehandlung mit Fliegenmaden.
Ja.
Sind das quasi Arbeitskolleginnen deiner Maden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, tatsächlich ist die Art, es gibt nur eine Art hier, zumindest in Deutschland, eine Art, die bei der Wundbehandlung eingesetzt wird. Das ist die Schmeißfliege Lucilia sericata. Das ist eine von diesen grün schillernden Schmeißfliegen, deren Nachwuchs wird produziert. Und das Besondere ist, er wird steril produziert. Deswegen kann man die Maden nehmen eben und auf Wunden setzen. Sie bringen keine Krankheitserreger mit von draußen. Und diese Art, diese Lucilia sericata, die ist die häufigste Schmeißfliegenart auf Leichen. Das heißt, wir haben sie in der Tat sowohl in diesem gutartigen Kontext als Wundbehandler. Mhm. Sie fressen das tote Gewebe beim zum Beispiel diabetischen Fuß weg. Aber wir haben sie eben auch als ganz wichtige Indikatorart, als wichtigen Ermittler bei unseren Tötungsdelikten, weil sie sich eben oftmals auch auf den Leichen tummelt.
Es ist schon interessant, was die Natur alles für uns so bereithält, ja?
Ja, die Maden müssen ja in so einem ziemlich ekligen Milieu groß werden. Die fressen ja alles Mögliche an Pilzen, Bakterien etc. Und auch Insekten können theoretisch krank werden. Also haben sie sich einen Cocktail gebastelt im Laufe ihrer Evolution in ihrem Speichel, der alles kaputt macht, was an Bakterien
was
drin ist.
Schaden könnte.
Genau, und deswegen ist es auch in diesem medizinischen Kontext, ist es zum einen ganz spannend, sie fressen das nekrotische, das tote Gewebe weg. Ohne dass man es operieren muss. Und gleichzeitig haben sie auch so eine Bakterizidenwirkung, also so eine antimikrobielle Geschichte ist da drin. Sie sind zum Beispiel auch offensichtlich einzusetzen gegen die multiresistenten Bakterien im Krankenhaus, gegen die sonst Antibiotika eigentlich mittlerweile teilweise gar nicht mehr wirken. Also es ist eine ziemlich spannende Geschichte, die man natürlich auch versucht zu verstehen und gegebenenfalls dann Medikamente daraus zu basteln. Aber im Moment ist das nicht möglich. Im Moment braucht man immer noch die Fliegenmaden selbst.
Braucht man das lebende Objekt sozusagen, ne?
Genau, die können reagieren auf das, was ihnen da angeboten wird und können dann wahrscheinlich auch in so eine Art Wirkstoffmischung basteln, die eben nur das lebende Tier zustande bringt und die man eben nicht so pauschal als
nachbauen
als
kann, ne?
Genau.
Jetzt gibt's ja auch den Fall, dass es Insekten auf lebenden Menschen gibt. Nicht so häufig, aber soll ja vorkommen. Außerhalb von Leichenfunden. Wie kann denn sowas passieren? Also ich kann mir das eigentlich nur vorstellen bei jemandem, der in einer sehr, ja, für ihn sehr negativen Situation ist und keinen Zugang zu Hygiene hat oder so. Liege ich da richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist leider Gottes etwas, was in der letzten Zeit immer häufiger passiert. Da gibt es so zwei große Gruppen von Menschen beziehungsweise auch von Insekten, die dafür in Frage kommen. Das eine ist so das klassische Obdachlosenmilieu. Mhm. Da gibt es eben Menschen, die Entzündungen zum Beispiel am Fuß haben, nicht zum Arzt gehen können, manchmal auch nicht wollen. Es sind ganz unterschiedliche Motivlagen. Und die dann besiedelt werden von unseren Schmeißfliegen, weil eben dieser Fuß dann eben zum Beispiel nekrotisch wird, totes Gewebe hat und die das lecker finden und dann da ihre Eier ablegen. Also wir haben hier einen Obdachlosen gehabt vor ein paar Jahren, der ist ins Krankenhaus gekommen, der hatte 5 verschiedene Fliegenarten in seinem Fuß und der musste am Unterschenkel amputiert werden. Das hing nur noch an der Achillessehne eigentlich, das ganze Gelenk da unten. Also das ist die eine Gruppe und die andere ist, dass Leute eben zu Hause, teilweise alleine, leben, verwahrlosen oder vernachlässigt werden im Pflegekontext von ihren Angehörigen. Und dann kommen eben so Stubenfliegenverwandte, die eben Urin, Fäkalien interessant finden und dann eben gar nicht anfangen, unbedingt an dem Körper zu fressen, sondern in diesen verdreckten Windeln sich anfangen zu entwickeln. Und dann irgendwann halt das Ganze ein bisschen außer Kontrolle gerät. Das ist so die zweite Gruppe. Und das ist eigentlich etwas, was in der letzten Zeit, ich habe es ja vorhin erwähnt, immer häufiger wird. Und ich glaube, dass das zum einen etwas mit immer mehr Leuten, die einsam zu Hause sind, alleine wohnen, vielleicht auch in nicht ganz, vielleicht eher in prekären
Verhältnissen,
Situationen.
Ja.
Genau. Und dann ist es auch sicher etwas, dass die Sommer immer extremer werden, immer heißer werden und dadurch vielleicht auch in Insekten noch eine größere Rolle spielen in diesem Kontext, weil sie besser riechen können, was da in der Wohnung passiert, als es vielleicht noch bei 10 Grad weniger im Sommer möglich gewesen wäre.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage. Was lockt die Insekten an? Der Geruch, der Farben?
Das ist im Wesentlichen der Geruch, der die Fliegen anlockt. Also alles, was mit Zelltod, mit Zelluntergang zu tun hat, setzt bestimmte Substanzen frei, die Fliege, die das erwachsene Tier mitbekommt. Also das erwachsene Tier, die Fliege selbst muss das riechen können, um rauszufinden, dass da was für sie Interessantes ist. Und dann spielen andere Sachen eine Rolle, wie auch zum Beispiel Feuchtigkeit, um zu entscheiden, dass auch wirklich Eier abgelegt werden. Denn nur weil etwas lecker riecht zum Beispiel, wird nicht gleich auch die Fliege sagen, hier lege ich Eier ab. Da spielen dann noch ganz andere Faktoren eine Rolle, die diesen Entschluss dann letztlich bekräftigen. Also auf dem Hundehaufen zum Beispiel sehen wir immer ganz viele grüne Fliegen.
Ja, stimmt.
Du wirst da aber keine Eier dieser Fliegen finden. Denn die Maden können sich nicht in diesem Hundehaufen entwickeln. Und das, in Anführungsstrichen, weiß die Fliege und wird zwar selber sich da erfreuen dran und ein bisschen was lecken und aufnehmen, aber sie wird keine Eier ablegen. Aber
die Eier? Die Eier legt sie dann in meinem Zucchini-Puffer ab. Du erinnerst dich, als du mal bei mir im Kleingarten warst?
Zum Beispiel. Ich denke immer noch drüber nach, was war da wohl der ausschlaggebende Faktor? Weil das passt ja nicht zu dem, was ich eben gerade so perfekt gesagt
habe.
Ne? Ja. Also es gibt schon, ich weiß jetzt nicht, in welchem Fett du diesen Zucchini-Puffer gebacken hast. Es gibt natürlich auch bei uns in der Fliegenzucht, wir können hier in der Rechtsmedizin Insekten züchten und da kommt es immer wieder zu originellen Situationen, also dass zum Beispiel Fliegen Eier auf Glas ablegen.
Tatsächlich.
Also was per se erstmal gut riecht, weil da vielleicht vorher Hackfleisch drin gewesen ist, aber die sind dann in dem Moment vielleicht so verzweifelt und so wild darauf, ihre Eier loszuwerden, dass sie auf alles Mögliche, was halbwegs vielversprechend ist, ihren Nachwuchs platzieren. Dass der dann nachher überlebt, ist eine ganz andere Geschichte, muss nicht klappen.
Also ich bin dir sicher, dass ich das in Butter gemacht habe, diese Zucchini. Ich kann mich jedenfalls gut daran erinnern, wie du wie von der Tarantel gestochen in die Küche bist und da ein großes Stück rausgeschnitten hast und ich habe seitdem nie wieder unbedeckt Lebensmittel in meinem Garten stehen. Also das hatte durchaus auch einen erzieherischen Effekt.
Ja, siehst du.
Ja. So, lieber Jens, jetzt sind wir schon wieder am Ende, weil wir wollen unseren Podcast immer nicht länger als 15 bis 20 Minuten machen, obwohl ich jetzt mit dir noch bestimmt eine Stunde quatschen könnte. Zum Abschluss fragen wir immer nach dem Aufreger der Woche oder dem Aufreger des Monats, was für dich in der letzten Zeit entweder besonders negativ oder besser besonders positiv gewesen ist.
Ja, ich reg mich ja so oft am Tag auf. Da fällt es mir schwer, ein Highlight zu nennen. Aber ich denke, wenn ich jetzt beim Beruf bleibe, dann ist es so, dass wir hier gerade ein Projekt, ein Forschungsprojekt haben, was von der EU gefördert wird und ich jetzt gerade wieder bestimmte Fristen einhalten muss, um Dokumente hochzuladen, weil ich das Projekt koordinieren soll. Ich versuche es zumindest fleißig und es immer wieder erschreckend ist, mit welchem Mist man sich rumschlagen muss, um diese EU-Auflagen zu erfüllen, also letztlich in diesem Bürokratieprozess so ein bisschen vermalmt wird, wo man doch eigentlich lieber was Sinnvolles machen möchte. Das war jetzt der Aufreger gerade gestern. Ansonsten rege ich mich grundsätzlich immer über die Politik auf. und auch das geht nebenher noch. Und da gibt's ja auch genug Aufreger immer wieder.
Wir bleiben ja unpolitisch in unserem Podcast.
Das habe ich gewusst.
Ich gebe dir recht, ja. Also bleiben wir bei dem negativen Aufreger. Schade, ich dachte, du hast noch was Positives für uns.
Also das einzige Positive, was ich, aber das ist dann vielleicht für die Community bei euch wieder ein bisschen fragwürdig. Ich freue mich, dass wieder die Fliegen unterwegs sind. Es ist nämlich heute wirklich schön warm und sonnig. Ja. Und wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen pürierte Hühnerleber aufhängen und uns dann erfreuen an all den Fliegen, die dann vorbeikommen werden. Dazu brauche ich keinen Zucchini-Puffer, Julia.
Ach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt ein schöner Abschlusssatz. Ich sehe die Fliegen vor mir. Ich danke dir, lieber Jens, für das interessante Gespräch und
gerne.
Ja, vielleicht bald mal wieder.
Dann das wäre schön.
Macht's gut. Tschüss.
Ja, du auch, Julia. Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.